mit Lena und Tatjana. Hi, Bitches.
Hallo, Tatjana.
Hallo, Lena.
Na, wie geht's?
Puh, schwierige Frage gerade. Mir geht's gar nicht gut. It's been a hard week. Wir nehmen an einem Samstag auf und ich glaube, ich bin gerade rock bottom. It's hard, aber es ist okay. Manchmal darf es einem auch einfach richtig, richtig schlecht gehen. Ja, gucken wir mal, wie mein Leben so in 2 Wochen aussieht. Vielleicht.
Gucken wir mal, was wird.
Was wird, ja. Wie geht's denn dir?
Mir geht's auch nicht top, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es die schlechteste Ära meines Lebens ist. Die ist bereits hinter mir. Ich bin schon auf dem Weg nach oben wieder, langsam aber sicher. Und ich möchte mich kurz über was aufregen. Was ich jetzt die letzten Wochen gemerkt habe. Ich finde, es gibt ein Problem mit modernem Feminismus. Mhm. Ich finde, moderner Feminismus gerade englischsprachiger. Oder nicht Feminismus. Ich glaube, Feminismus ist das falsche Wort. Aber so Female oder Women Empowerment.
Mhm. Hate that.
Ist, glaube ich, wirklich, wirklich gerade popkulturell falsch abgebogen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nämlich, dass sich viel zu viel davon auf Äußerlichkeiten bezieht. Mhm. Und dieses Ja-Slay-Mama-Ding voll oft drum geht, dass wir uns powerful fühlen als Femme-Presenting oder Frauen oder was auch immer, weil wir Slay the House Down Boots aussehen. Und das nervt mich. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man halt mal, keine Ahnung, jetzt nicht so top aussieht aus verschiedenen Gründen, irgendwie die Haut ist disgusting, Bad Hair Day, so, dann fühle ich mich nimmer so Slay.
Ich meine, ich fühle mich gerade gar nicht Slay, weil ich seit 4 Tagen in der gleichen Jogginghose und im gleichen T-Shirt durch die Welt laufe.
Du bist aber immer noch Slay. Hier ist dieses Ding, du bist immer noch Slay. Aber irgendwie so moderne Popkultur, so Empowerment-Sachen, so TikTok oder so, oder Instagram ist so, du bist fierce, and you'll get the boy oder was auch immer und du bist empowered, weil du halt dein Make-up gut aussieht. Weißt du, was ich meine? Das ist sehr vereinfacht gerade. Das ist sehr vereinfacht und das ist sehr überspitzt. Aber das ist das, was mich die letzten Wochen richtig, richtig aufgeregt hat.
Mir suggeriert das immer so ein bisschen, als wäre der einzige Weg, den es im Leben gibt, nach oben, nach oben, nach oben und immer weiter nach oben. Und man muss sich permanent selber perfektionieren. Man kommt von einer guten Zeit in eine noch bessere Zeit, in eine noch bessere Zeit. Und so fühlt sich das Leben einfach, glaube ich, ganz oft nicht an. Und manchmal braucht man, glaube ich, einfach viele Tage, in denen einfach der Status normal sein darf. Und es muss nicht alles immer fierce und was weiß ich was sein, oder?
Definitiv, aber ich meine auch wirklich spezifisch. So, wenn ich mal eine fierce Person, wenn ich mal eine spezifische fierce Woman, ich meine, muss die Person dann geschminkt sein? Was macht die Person irgendwie fierce? Und bei mir ist es voll so, bei mir war es jetzt das Gefühl, wo ich dann das Gefühl habe, okay, ich fühle mich gerade nicht irgendwie, als würde ich gerade irgendwie gut aussehen. Ich habe gerade gar keinen Bock, mich fertig zu machen. Meine Haut, meine Haare sind gerade einfach nur out of control. Und ich habe das Gefühl so, oh, ich kann dieses Empowerment-Ding popkulturell, was man da vermittelt kriegt, gar nicht mehr anwenden. Weil alles ja irgendwie voraussetzt, dass du irgendwie Haare, Make-up und Fleek hast irgendwie. Also ich spreche da, glaube ich, aus einer sehr spezifischen Experience. Aber ich glaube, gerade so, was so junge Leute mittlerweile vermittelt bekommen, ist es eher so, dass dieser Wert, den du hast, der dich fierce macht, intrinsisch sein muss und nicht ist, weil deine Haare gut aussehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. I don't know if people can relate. Es ist, glaube ich, sehr vereinfacht, was ich gerade sag. Aber ich habe da einfach, das geht mir im Moment gerade einfach auf den Geist. Und immer wenn ich dann gerade zu es ist schon sehr neoliberal, diese feministischen Medien dann so sehe, weißt du, was ich mir dieser Call Her Daddy Podcast oder diese ganzen Sachen so, how to be a femme fatale, und es hat alles damit zu tun, dass man, you know, oh, der war gut, das war ein richtig guter
Tongue Pop,
dass man irgendwie, I don't know, ich falle noch an dem Gedanken, vielleicht falle ich ja noch und ich melde mich dann in der nächsten Folge, aber es geht mir einfach auf den Geist, keine Ahnung.
I can relate.
Naja, also das sind so Gedanken, die ich mir mache. Sonst geht's mir ganz okay. Heute ist ein bisschen die Sonne rausgekommen, so that was nice. Mhm. Und wir melden uns tatsächlich wieder bei euch nach 2 Wochen statt einer Woche, weil wir uns entschieden haben, dass dass Bitch Charming nun alle 2 Wochen immer sonntags erscheint. Ja, wir hoffen, that's okay. Aber ich glaube, damit können wir einfach garantieren, dass wir länger am Podcast irgendwie Spaß haben. Genau, eher, dass es in der Woche halt sehr viel Zeit, und das hat es bis jetzt getan, von Job, Arbeit, Uni bei mir noch im Moment, Freizeit, Beziehungen und so weiter sofort wegnimmt. Ich glaube, das war eigentlich nie Sinn der Sache, gerade weil das für uns ein pures Hobby ist, was wir ernst nehmen, aber wir können es langfristiger und mit mehr Spaß machen, wenn wir sagen, wir melden uns alle 2 Wochen bei euch, damit garantiert regelmäßig und mit viel Schwung.
Ich fühle mich nicht nach ganz so viel Schwung, aber ich werde versuchen, ganz viel Schwung in diesen Podcast irgendwie reinzubringen.
Ich schwing dich mit.
Ja, schwing mich bitte. Wir hatten uns vorab wieder Gedanken gemacht, über was für ein Thema wollen wir reden, und sind zu dem Entschluss gekommen, wir würden gerne das Thema Konsum in der queeren Community mal ein bisschen näher beleuchten. Haben uns davor aber auch natürlich Gedanken gemacht, was umschließt es eigentlich genau, von was wollen wir uns mehr abgrenzen, auf was wollen wir uns mehr fokussieren. Bei Konsum natürlich ein riesen Thema sein kann. Da was den meisten Leuten bei Konsum direkt einfällt, ist eher so Richtung Drogenkonsum, vielleicht noch Alkoholkonsum und dann ganz am Ende vielleicht noch Nikotinkonsum, oder? Ja. Was würdest du sagen?
Ja, obwohl das Wort Konsum für mich teilweise schon kommt drauf an, in welchem Kontext es ist, weil es gibt Räume, wo Konsum irgendwie dann schon mehr bedeutet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer Party bin, ist es für mich eigentlich schon fast normal, dass Leute irgendwie Alkohol oder Nikotin halt konsumieren. Wenn dann die Rede von Konsum ist, denke ich schon an Drogen, die jetzt nicht so normalisiert sind, wie zum Beispiel Alkohol und Nikotin in unserer Gesellschaft oder in solchen Spaces.
Ja, und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, und wir müssen da im Gesamten auch nochmal ein bisschen differenzieren, weil wir haben natürlich, wie du gerade schon angedeutet hast, diese Ecke von Alkohol- und Nikotinkonsum.
Sind vielleicht noch Cannabis manchmal. Wir kommen ja hier aus einer kleinen Pflanzenhochburg.
Grünen Oase.
Freiburg im Breisgau, wo vielleicht kennt ihr diese Stereotypen über Cannabiskonsum in Freiburg. We cannot deny, dass hier also Graskonsum schon was ist, was jetzt vielleicht normalisiert, obwohl das in allen Städten mittlerweile so. Aber in Freiburg gehört es schon teilweise so zum Stadtbild und zur Kultur irgendwie dazu. Grüne Hochburg, was soll man sagen?
Voll. Ja, ich glaube, dass Cannabiskonsum auch noch ziemlich präsent irgendwie ist. Ich glaube trotzdem, dass wenn wir jetzt über Konsum und queere Szene irgendwie reden, dass wir, wenn wir jetzt auch von unserer Freiburger Bubble, und wir reden auch in dieser Folge wieder natürlich viel von unserer Perspektive, wir natürlich irgendwie am präsentesten vor uns haben Alkohol- und Nikotinkonsum. Ja. Wenn wir von der klassischen queeren Party sprechen, sind wir in einem großen Club für Freiburg. Da läuft ein bisschen Elektropop.
Ja, so. Ein bisschen Lady Gaga, ein bisschen Pet Shop Boys.
Vielleicht nochmal mit einem fetzigen Beat runter, und die Leute saufen Wodka Bull,
ja,
Cute Cocktails und gehen Joster raus
Shots
und rauchen eine. Genau, ja. Joster ist hier auch ein ganz großes Ding. Ich glaube, dass Konsum sich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen wandelt, wenn wir jetzt in queere Communities wie Berlin zum Beispiel schauen. Ich glaube, da sind halt wirklich so Konsumsachen, gerade auch dadurch, dass die Szene sehr viel stärker Elektro geprägt ist als hier bei uns, dass da zum Beispiel mehr Pep konsumiert wird, vielleicht auch Liquid Ecstasy, Kitta, MDMA und sowas. Was ich persönlich, also ich, wenn ich feiern gehe, bewege ich mich nicht ausschließlich in queeren Kreisen, was auch in Freiburg so typisch zum Feiern gehen ist, sind eigentlich diese Raves, die dann irgendwo so halb, nee, eigentlich sind sie illegal, muss man wahrscheinlich sagen, die dann illegal irgendwo auf irgendwelchen Feldern, ein Stückchen außerhalb von Freiburg oder irgendwo im Wald oder irgendwo auf einem Berg oder so stattfinden. Und da wandelt sich das Konsumbild auch schon wieder ein bisschen, wo wir weniger dieses typische bunte queere Party mit Alkohol haben, sondern da haben wir schon auch mehr Konsum von sogenannten harten Drogen. Das heißt, da wird halt mal irgendwie eine Line Pep gezogen, oder da wird irgendwie MDMA konsumiert oder Keta oder irgendwas. Genau, ich spreche hier auf jeden Fall von der Perspektive, wie ich es wahrnehme, was vielleicht nochmal wichtig ist, weil wir sprechen hier auch zum Teil über illegale Drogen. Wenn wir über illegale Drogen sprechen, meinen wir nicht, dass wir beide die konsumieren. So, das müssen wir vielleicht nochmal irgendwie festsetzen von Anfang an.
Ja.
Sondern wir reden von Dingen, die wir beobachten.
Ja. Wir können ja vielleicht mal da anfangen, wo uns irgendwie die Idee gekommen ist, über das Thema hier bei Bitch Charming zu sprechen. Nämlich als wir die letzte Staffel Princess Charming geguckt haben, die wir ja auch für euch reviewed haben. Da ist das Thema immer wieder so ein bisschen bei uns aufgekommen, weil wir irgendwie, gut, ziemlich als VoyeurInnen, die wir ja auch sind, in dem Kontext von einer Reality-TV-Dating-Show, dass da eben viel Alkohol irgendwie geflossen ist. Klar, ist ja auch so ein bisschen Urlaub, ne, bis auf ein TV-Set fahren, bis die ganze Zeit in der Villa eingesperrt, aber uns ist es da irgendwie aufgefallen. Und auch, weil da eben ein Sponsoring praktisch eben da ist von einer Alkoholmarke oder einem Alkoholdrink, es ist da schon ein bisschen so, jetzt nicht sauer aufgestoßen, weil im Endeffekt kann ja jeder machen, was er oder sie möchte, aber es hat für uns einfach so ein bisschen den Zusammenhang so ein bisschen aufgeworfen von queer, queere Szene, queere Kultur, Feierkultur und auch Rainbow Washing so ein bisschen und jetzt Alkohol in dem Fall und damit eben auch queer und Konsum, also was ist Konsum von Queers anders? Also wahrscheinlich nicht, unser Körper ist ja derselbe. Aber was gibt's da denn für Zusammenhänge? Weil es gibt ja schon Leute, die oder Statistiken, die schon ziemlich plakativ Alarm schlagen und sagen, Queers konsumieren häufiger oder länger oder mehr. Ne? Da gibt's schon irgendwie Leute, die auch sagen, dass da ein Problem existiert. Ich denke, es kommt drauf an, wie man das framet, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, oder wir glauben, dass es auf jeden Fall lohnt ist, über das Thema zu sprechen, anstelle das nicht zu tun und das aus allen Seiten, von allen Seiten ein bisschen zu machen. Genau, aber das so als Vorgeschichte, dass wir uns da eben immer mal wieder in unseren Princess Charming Reviews da drauf gekommen sind, dass wir gemerkt haben, oh, die Leute sind gerade betrunken, ne? Und es ist okay, ich war auch schon mal betrunken, du, Tatjana, auch schon mal. Und es war auch oft vielleicht in einem Kontext, wo eben Dating, Party, für mich tatsächlich die meisten Partys, auf die ich gehe, sind queere Partys. Das ist mein Party-Kontext. Keine Ahnung, von dem her, klar, hat mein Queersein was mit Konsum zu tun, weil ich meistens auf Partys oder Bars in meinem kulturellen Rahmen konsumieren. Mein kultureller Rahmen ist halt queer.
Ich kann das auch gut nachvollziehen, weil bei mir, gerade wenn ich in queere Kreise reingehe, mir das schon auch auffällt. Wenn ich Party machen gehe auf queeren Partys, das sind ja auch oft Partys, die irgendwie sehr exzessiv irgendwie aufgebaut sind, auf denen Leute halt wirklich sie selbst sein können, feiern wollen, Freiheit feiern können. Und ich glaube, bei vielen gehört halt zur Freiheit dann auch ganz oft irgendwie vielleicht manchmal ein abgesteckter Rahmen an Kontrollverlust dazu, bei manchen aber vielleicht auch ein hoher Kontrollverlust. Und dass das natürlich Alkohol auch mit sich bringen kann, der halt auch ein Stimmungsbeschleuniger sein kann, ins Gute wie ins Schlechte leider. Und für solche Partys natürlich irgendwie genutzt werden soll, dass halt deine Stimmung nochmal höher gemacht wird. Du wirst nochmal ein bisschen exzentrischer, nochmal ein bisschen exzessiver, du wirst lockerer. Du bist eigentlich in einem hoffentlich sogenannten Safer Space und nimmst diesen Alkohol. Und was mir aber zum Beispiel im Gegensatz dazu auffällt, ist auch, wenn ich auf nicht queeren Partys oder so bin, konsumiere ich schon auch vorsichtiger.
Ja, würde ich so unterstreichen, aber ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich fühle mich nicht so wohl. Ich habe aber auch schon viel konsumiert oder getrunken oder so in heterosexuellen oder halt nicht queeren Spaces, weil ich so nervös war, weil es für mich eben kein Safe Space ist. Habe dann aber auch schon negative Erfahrungen gemacht in diesen Spaces, wo ich dann was getrunken habe, wo ich dann gemerkt, okay, meine Grenzen werden irgendwie überschritten aufgrund dem Fakt, dass ich halt ein bisschen alkoholische Getränke in mir hatte. Es war eine sehr negative Erfahrung, die ich schon machen musste. Aber ich stimme dir zu, dass mein Konsum in nicht queeren Spaces viel mehr Aushandlung bedarf. Weißt du, was ich meine? Mit mir selber.
Ja.
Also ich mache mir da definitiv mehr Gedanken.
Ja, voll. Was mir halt auch aufgefallen ist, gerade wo du dieses Thema Nervosität auch ansprichst, ich kenne das zum Beispiel auch von mir, ich hatte ganz lange eine Phase, wo zum Beispiel queere Dates oder vielleicht auch Dates im Allgemeinen, ich nenne es mal als Dates im Allgemeinen, für mich ohne Alkohol gar nicht vorstellbar waren. Also ich glaube, ich hatte, wenn ich so von ersten Dates vor allem spreche, hatte ich glaube irgendwann vor ein, zwei Jahren das erste Date, bei dem ich wirklich so klassisch mit jemandem essen gegangen bin. Und klar haben wir dann irgendwann Wein bestellt.
So ein Glas Weißwein.
Aber da ist mir dann schon auch aufgefallen, weil da auch eine Person, die ich irgendwie länger gedatet hatte, irgendwie ein bisschen gelacht hat, als ich meinte so, ja, und dann hatte ich dann Date und am Anfang haben wir irgendwie gar nichts getrunken und es war ganz nett und sie dann irgendwie gelacht hat und gesagt hat so, du hast bei einem Date nichts getrunken und ich habe mich in dem Moment so outgecalled gefühlt, weil mir aufgefallen ist, stimmt, ich mache das. Vielleicht auch, um selber mich ein bisschen lockerer zu machen, vielleicht auch Grenzen, die irgendwie in meinem Kopf sind, ein bisschen aufzuweichen, nicht im Sinne von, dass ich eigene Grenzen überschreiten will, sondern dass ich merke, okay, ich würde da jetzt wahrscheinlich schüchterner oder nervöser werden, aber dieser Alkohol macht mich irgendwie lockerer, wenn es darum geht, in Kontakt mit Menschen zu gehen, was zu initiieren oder so. Und das aber halt so eine Selbstverständlichkeit ganz lange auch hatte, dass es einem gar nicht auffällt. Und ich glaube, das ist die Problematik an Konsum, weil ich persönlich bin zum Beispiel große Freundin von, lass Menschen konsumieren, was sie wollen. Alle haben eine Eigenverfügung über ihre Körperlichkeit, über ihre Autonomie, können sich selber entscheiden. Aber ich glaube, dass wir trotzdem Konsum von Alkohol, Nikotin und Drogen zum Thema machen sollten, in dem Sinne, dass Menschen halt aufgeklärt sich dafür oder dagegen entscheiden dürfen und wir Rahmenbedingungen halt möglichst sicher machen. Und wenn ich halt einfach nur saufe bei einem Date, weil es irgendwie dazugehört und weil ich es halt überall sehe und gar nicht merke, so vielleicht schade ich mir da auch damit, vielleicht bringe ich mich da auch in Situationen, die ich nüchtern vielleicht ein bisschen anders nochmal gedreht hätte, dann finde ich persönlich, ich würde jetzt sagen, dass es problematisch ist, aber vielleicht bedarf es da nochmal mehr Gedanken dazu.
Ja, wo es für mich dann irgendwie was ist, wo ich mir drüber Gedanken mache, in so einem Community-Gedankengang, ist irgendwie die Frage, was passiert, wenn da halt Gesellschaftsstrukturen dazukommen. Also zum Beispiel irgendwie, dass wir als Queers halt, sage ich mal, manchmal Lebenssituationen sind, die halt nicht so einfach sind, wo Leute dann irgendwie vielleicht was brauchen oder irgendwie dann so ein Drogen- oder ein Substanzgebrauch zum Substanzmissbrauch wird. Und zum Beispiel ist es eben so, dass LGB-Personen, die Gesundheitslage für Trans-Personen ist super, also die Statistiklage zum Substanzgebrauch oder Missbrauch von Transpersonen ist relativ, relativ dünn, also da gibt's fast gar nichts. Aber von LGB-Personen ist eben das Risiko, Substanzen zu missbrauchen, halt um 1,5-fach höher. Und es gibt eigentlich in allen von diesen Buchstaben so Statistiken, dass eben zum Beispiel lesbische Personen mehr Alkohol konsumieren als zum Beispiel heterosexuelle Frauen, obwohl nicht alle Lesben Frauen sind natürlich, da sind die Statistiken natürlich ja, ein bisschen binär gedacht und dass es da eben Zusammenhänge gibt, die ich nicht schlimm finde, in dem Fall, dass konsumiert wird, dass mehr konsumiert wird. Natürlich ist Missbrauch von Substanzen ein Problem, wo jede Person hoffentlich die Hilfe findet, die die Person braucht, aber wo ich dann merke, okay, dieser Konsum oder wo da Statistiken oder irgendwie dann einzelne Lebensgeschichten zeigen, dieser Substanzgebrauch oder Missbrauch tritt hervor, weil eben dieses Existieren in einer Minderheit oder dieses queere Existieren halt Schmerzen oder Verhältnisse hervorbringen, die dann Konsum fördern. Weißt du, was ich meine? Also ich wünschte mir, das wäre nicht so und jeder könnte sich da frei davon für oder gegen Konsum von was auch immer entscheiden. Aber jeder kennt es vielleicht ein bisschen, manchmal konsumiert man auch aus Schmerz. Ob jetzt einmal oder vielleicht auch dauerhaft, vielleicht haben ein paar von euch schon Suchterfahrungen gemacht. Ich glaube, das sind auch gar nicht wenige Leute, die mal in ihrem Leben in einer Phase, in einer längeren oder kürzeren Phase waren, wo man im Suchtverhältnis zu einer Substanz, ob es Alkohol, Nikotin oder illegalisierte Drogen waren. Ich glaube, das sind viel mehr Leute, wie man es weiß oder denkt. Und genau.
Und ich glaube halt auch, dass es multifaktoriell ist, weil einerseits sind wir Angehörige von Minderheiten und erleben dadurch Stress, Diskriminierung, Ausgrenzung, müssen uns dadurch halt vielleicht auch in Anführungszeichen manchmal die Welt ein bisschen schöner machen, und das machen Menschen unter Umständen halt auch, indem sie sich schaden. Andererseits sind aber halt auch Repräsentation und vor allem queere Räume total von Alkohol gespickt. Also wenn wir mal überlegen, ich glaube auch so historisch gewachsen, als Queerness viel, viel weniger akzeptiert war, waren das Räume, die sich im Nachtleben befunden haben. Da konnte man sich halt nicht mittags mal irgendwie im Café treffen, sondern es waren schon immer irgendwie Räume, die in einen Exzess, in was Verbotenes reingehen mussten. Und natürlich sind solche Räume, die nicht reguliert sind, auch viel geprägt davon, zum Beispiel auch illegalen Substanzen oder von irgendwie exzessivem Alkoholkonsum. Und diese Räume hat's gebraucht. Und ich habe die Vermutung, dass das natürlich einerseits so historisch gewachsen ist und oder auch einfach so undifferenziert übernommen wurde. Das heißt, wir haben halt wirklich diese Punkte von Verknüpfung von gerade zum Beispiel Alkohol und queere Community war ganz lange einfach total gegeben, im Sinne von, wir haben bei RuPaul's Drag Race gesehen, es wurde von Absolute Vodka gesponsert. Es gibt ja
diese Absolute Vodka Flaschen mit diesem Regenbogen drauf, die sehe ich auch immer wieder beim CSD, wo ich denke, Leute, das ist eine große Flasche. Also, das wird sicher gemischt, ne? Wenn Leute den einfach so rumtragen, bin ich so, huiuiui.
Ja, und ich weiß halt auch, dass das zum Beispiel so in der nordamerikanischen queeren Community auch noch viel, viel größere Repräsentation hat. Also, wenn ich so überlege, als ich in Toronto war,
Tatjana war in Toronto.
I lived there for weeks, few months. Aber ich war ja da quasi im queeren Viertel, also in Church and Wellesley in Toronto. Und das ist halt quasi das queere Viertel da, das ist die Gayborhood. Und die Billboards, die da hingen, haben sich schon auch massiv unterschieden von den Billboards, die in den anderen Stadtteilen hingen. Und zwar war das halt meistens irgendeine Drag Queen, eine Lokale, die ein Absolut Wodka Sponsoring bekommen hat. Es war sehr viel Alkoholwerbung. Ich erinnere mich an wenig andere Werbung in dem Stadtteil. Das heißt, man legt das Marketing auf Queers aus. Die Clubs und Räume, die gesponsert werden, werden halt alkoholmäßig gesponsert. Das heißt, wahrscheinlich steht da natürlich auch so eine strukturelle politische Botschaft dahinter, weil wenn dein größter Sponsor Alkohol ist, wie viel Raum finden dann zum Beispiel Harm Reduction Programs, wie viel Raum finden konsumfreie Zusammenkünfte?
Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was Harm Reduction ist.
Ach so. Harm Reduction würde ich persönlich jetzt so definieren, dass Menschen zwar konsumieren dürfen, aber eben drauf geachtet wird, dass das in einem sicheren Rahmen passiert, die Leute aufgeklärt werden über Folgen, über Rahmenbedingungen von Konsum und dann einfach eine informierte Entscheidung für oder gegen Konsum treffen dürfen. Aber auch, dass du zum Beispiel Alternativen anbietest oder wenn wir jetzt zum Beispiel von Drogen sprechen, vor allem von harten Drogen, dass man halt schaut, dass man die Rahmenbedingungen so schafft, dass Leute halt sicher gehalten werden. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Awareness-Team, man hat Safe Persons, man hat irgendwie zum Beispiel Antidot, also Gegenmittel gegen bestimmte Drogen, die man überkonsumieren kann. Barpersonal ist drauf ausgebildet, wie reagiere ich zum Beispiel, wenn jemand überdosiert hat irgendwas. Jetzt gerade so typisch ist ja, was man überdosieren kann, Ketamin, Liquid Ecstasy.
Ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist es voll oft noch in Bezug auf Konsum so diese Idee, wer selber konsumiert, muss selber mit den Folgen klarkommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also gerade wenn du denkst, dass vielleicht, also wenn du gerade vorschlägst, dass zum Beispiel das Barpersonal irgendwie darauf ausgebildet ist, ist es gar nicht so dieses Ding. Also voll oft denken wir halt, oh, eine Person, klar, man ruft den Krankenwagen, wenn eine Person sich nicht mehr bewegt, aber man denkt so, ja gut, die Person hat sich selber dafür entschieden. Dabei zeigen ja diese gesellschaftlichen Zusammenhänge, wie zum Beispiel diese Statistiken oder so, dass es ein Community, oder dass es jetzt nicht nur queere Community, aber dass es ein Gemeinschaftsding ist, Konsum, ne? Ja. Obwohl eine Person sich dafür oder dagegen entscheidet. Im besten Fall kann die Person sich dafür oder dagegen entscheiden.
Voll. Und ich glaube, dass da natürlich einerseits Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist natürlich dieses illegal halten von Drogen, dieses massive Stigma, was Drogen halt auch haben, führt dazu, dass wir uns weniger damit beschäftigen. Und zum Beispiel halt auch Menschen, die eine Überdosis haben, die wir im Club sehen. Also es ist ja so, wenn man irgendwie zum Beispiel in Berlin mal in diese typischen Clubs geht, passiert es einem relativ schnell, dass man irgendwie zum Beispiel jemanden sieht, der Liquid Ecstasy oder so überdosiert hat. Aber wir meiden diese Menschen halt auch, verurteilen sie in dem Moment, denken sich, stehen vielleicht selber irgendwie mit unserem alkoholischen Getränk da oder haben vielleicht selber noch was anderes konsumiert und denken uns so, oh wow, da hat aber jemand jetzt irgendwie zu viel von was genommen, was der Person schadet. Und das ist halt viel, also aus meiner persönlichen Sicht viel sinnhafter wäre, sich einfach zu informieren und einfach alle Drogen als was immer potenziell schädigend ist, egal, also da dass wir da gar keine Hierarchien reinhauen und Leute, die zu viel genommen haben, die vielleicht auch Misch konsumiert haben, was immer gefährlich ist. An der Stelle kommt der Health Educator, Tatjana, wieder. bitte keinen Mischkonsum, wenn ihr das vermeiden könnt. Dass wir halt einfach nicht sagen, oh, Aktion, da hat jemand was zu viel konsumiert, Reaktion darauf ist, auf die Person zuzugehen und irgendwie gucken oder auf Barpersonal zuzugehen, Security vielleicht auch zuzugehen, je nachdem, was das für ein Rahmen ist, Awareness zuzugehen und der Person einfach vorurteilsfrei die Hilfe anzubieten, die sie einfach in dem Moment braucht. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch das Einzige, wie man mit Menschen, die konsumiert haben, umgehen sollte. Und in queeren Spaces passiert es einfach öfter und Menschen haben halt unterschiedliche Beweggründe, warum sie was konsumieren wollen.
Also für queere Leute ist es halt schon so, also die Artikel oder die Daten, die ich dazu gefunden habe, ist es schon so, dass eben, sag ich mal, echt traurige Gründe teilweise sind, die WissenschaftlerInnen heranziehen, wenn es darum geht, diesen höheren Konsum von Queers eben zu erklären. Also so allein so dieses Wort Selbsthass, ne, ist, glaube ich, was viele Queers irgendwie kennen. So diese Wut auf sich selbst und vielleicht auch den eigenen Körper irgendwie zu kompensieren oder zu bewältigen mit irgendwie Konsum. Was ich auch noch ganz interessant fand, also vielleicht sag ich Chemsex was, also Sexualität oder sexuelle Handlungen, bei denen alle Beteiligten oder die meisten Beteiligten halt konsumiert haben. Meistens eben geht's da bei Chemsex nicht um Alkohol oder Nikotin, sondern eben um Drogen, die eben auch das sexuelle Verlangen deutlich oder die sexuelle Fähigkeit oder die Sexualität verändern oder steigern. Und was ich da irgendwie traurig finde, waren die Ausführungen dann dazu, die ich dazu gefunden habe, dass das diese Drogen in dem Kontext eine Sexualität ermöglichen, die von unserer Gesellschaft ja als falsch oder als harmvoll, als Sünde, als dreckig irgendwie betitelt wird, dass man dadurch das irgendwie so als Mittel benutzt, um halt Sexualität leben zu können. Das macht für mich Sinn, aber ich finde das eine extrem traurige Aussage. Ich meine, wenn Leute diese Art von Sexualität mögen, die durch Drogen irgendwie dann für sie gut ist, ist das schön. Aber ja, diese Herleitung finde ich halt extrem grässlich, weil ich wünsche mir, die Leute können sich für diese Art von Sexualität entscheiden, ohne dass dieser Sex irgendwie was ist, was in unserer gesellschaftlichen Vorstellung was ist, was so negativ dargestellt wird. Weißt du, was ich meine?
Voll. Und was wir natürlich bei so Forschungen zu Drogen auch immer mal noch anmerken müssen oder nicht vergessen dürfen, ist, gerade Forschung zu illegalen Drogen ist natürlich sehr restriktiert, weil da sehr wenig Geld drin steckt. So. Und ich glaube, bei Chemsex ist das auch nochmal ein Ding von, ich glaube, klassisch Chemsex sind zum Beispiel Poppers, auch wieder Liquid Ecstasy. Das sind natürlich auch Drogen oder unter Umständen auch MDMA zum Beispiel, was dich ja auch horny macht einfach auch. Mhm. Aber gerade bei Liquid Ecstasy oder auch bei Poppers ist natürlich der Effekt, dass es auch eine relaxierende, also eine entspannende Wirkung hat. Das heißt zum Beispiel, für viele Leute wird analer oder vaginaler Sex angenehmer. Was aber auch natürlich dazu führen kann, dass körperliche Grenzen, die ja dann natürlich da sind, einfach nur nicht gespürt werden. Und auch da denke ich mir, wenn das Adults sind, erwachsene Menschen, die da Konsens finden, die Bock auf Chemsex haben, let's do it, es ist in Ordnung. Ich glaube, auch hier ist das Problem, dass gerade so Chemsex-Sessions, dass Menschen sich halt oft mal auch an körperliche und psychische Grenzen damit bringen, mhm. die dann halt wirklich stundenlang, vielleicht auch manchmal wirklich ein Wochenende lang, ohne zu schlafen, Sex miteinander haben, irgendwelche Schließmuskel, die das wahrscheinlich nicht aushalten würden, ohne irgendwelche relaxierenden Drogen, damit echt belasten auch. Und da ist natürlich auch die Frage, wie geht man da von, aus so einer Harm Reduction Perspektive hin, weil jeder Mensch sollte meiner Meinung nach die Erlaubnis haben, mit seinem eigenen Körper das zu tun, was ich will, und auch, man hat auch das Recht darauf, Grenzen zu überschreiten. Aber wenn da natürlich dieses Ding dahinter steckt, diese strukturelle Ebene von, ich tue das, um mich selber irgendwie zu betäuben, schafft man halt damit auch vielleicht mehr Harm, weil Drogen unter Umständen gefährlich werden können. Und das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber auch die Phase, in der ich auf Drogen bin, hört halt irgendwann auf.
Ja.
Und das ist auch was, was, wenn wir über Drogen reden, natürlich mega, mega wichtig ist. Wir haben super viele Drogen, die einem vielleicht währenddessen ein sehr, sehr gutes Gefühl geben. Und vielleicht möchte ich das auch. Aber es gibt halt auch viele Drogen, die ich in dem Moment, wo ich sie konsumiere, richtig toll finde und mir die Zeit meines Lebens bescheren, aber mein Serotonin einfach so rausballern, dass ich halt Tage danach zu nichts mehr fähig bin.
Das echte Leben geht halt weiter und im besten Fall ist jeder irgendwie in der Lage, das echte Leben zu leben. Was halt auch dieses Ding ist, ist eben so diese Suche nach irgendwie Connections, die, denke ich, queere Leute halt viel mehr in sich tragen, weil wir eben oft von der Mehrheitsgesellschaft oder von anderen Peer-Gruppen praktisch nicht so diese Eingliederungsmöglichkeit oder diesen Zuspruch erfahren. Und den suchen wir halt in der queeren Community. Und dann denke ich, es ist ja, ne, also ich möchte jetzt nicht so dieses typische Gruppenzwang-Ding rausholen, aber dieses Verlangen, diese Notwendigkeit von Herstellen von irgendwie Connections und irgendwie irgendwo dazu zu passen oder so. Ich glaube, das spielt gerade bei jungen Leuten eine relativ große Rolle. Und genau, worüber wir jetzt auch noch nicht geredet haben, ist irgendwie Drogen irgendwie als Tool oder als Werkzeug, um zum Beispiel eine Gewalterfahrung oder so verarbeiten zu können. Und queere Leute haben ja viel mehr Gewalterfahrung und ja, dass das irgendwie auch so ein Mittel ist. Und genau, da ist die Frage, jetzt haben wir diese Sachen, warum Queers mehr konsumieren. Die Frage ist, was machen wir jetzt als Community irgendwie damit? Ich bin immer so der Meinung, wenn dann irgendwie so, wenn ich so diese Facts dann so lese auf so heterosexuellen so Zeitschriften und so, bin ich so, don't talk about it, geht euch gar nichts an, was wir machen. Don't even think about the queer community. Und dann intern denke ich, ist es schon irgendwie an, obwohl ich auch das denke, was du denkst, dass jeder das machen sollen, dürfen kann, sollte, was er oder sie möchte. Aber dann ist auch die Frage, wie zeigen wir irgendwie gerade Jungen, aber natürlich allen Leuten, dass man auch in der queeren Community ohne Konsum irgendwie happy sein kann, und wie schaffen wir irgendwie Räume, die ohne Konsum irgendwie möglich sind.
Mhm. Und ich glaube, allein da fängt es halt schon mal an. Also mit den Rahmenbedingungen, dass wir überhaupt Räume schaffen, in denen wir uns treffen können, ohne zu konsumieren. Mhm. Und da gibt's halt tatsächlich, ich glaube, relativ wenig. Und wenn es diese Räume gibt, finde ich, ist die Schwelle ganz oft sehr, sehr hoch. Weil was mir jetzt spontan einfällt, wo treffe ich andere Leute?
Ja.
In Vereinen, wo ich Bildungsarbeit mache, Workshops, wo ich hingehen kann, Vorträge, wo ich hingehen kann. Und das ist halt natürlich was, da braucht's auch irgendwie ein bestimmtes Bildungskapital dafür. Mhm. Dass ich in diese Räume kann.
Oder auch Interesse. Oder nicht ja, jeder, genau. Also natürlich, ich kommt in Vorträge, die wir organisieren, aber nicht jeder hat vielleicht auch Bock, sich in einen Vortrag oder einen Workshop reinzusetzen. Manche Leute wollen einfach nur andere Leute kennenlernen.
Ja, und ich meine, in ein paar Städten, auch zum Beispiel hier in Freiburg, gibt's auch queere Sportvereine mittlerweile, die vielleicht auch ohne Feierabendbier zum Teil funktionieren. Weiß ich nicht hundertprozentig, aber könnte ich mir auch vorstellen. Aber wir haben zum Beispiel wenig queere Cafés.
Also institutionalisierte Räume, ne? Aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie zum Beispiel eine Bar oder ein Café oder ein Club muss sich ja irgendwie auch lohnen für die Leute, die den betreiben und für die City und sich irgendwie die Miete. Und ich glaube schon, dass da Alkohol einfach ein großer Wirtschaftsfaktor eigentlich ist. Oder Alkohol ist ein großer Wirtschaftsfaktor, Punkt, fertig, aus. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt auch kein Experte, wenn es darum geht. Aber genau, so Bars, Clubs, die paar, die wir noch haben in den Städten, sind so die letzten queeren Bastionen irgendwie.
Mhm.
Also, ja,
Voll, und Räume außerhalb davon sind halt wirklich, also mir fallen klar noch so ein paar studentische Räume ein.
Oh, was denkst du denn zum Thema CSD?
Mm.
Christopher Street Day. Wir waren nämlich in Karlsruhe dieses Jahr auf dem CSD und da gab es ja während der Parade Alkoholverbot. Wie fandest du das?
Fand ich passend, weil ich es auch ein gutes Konzept finde, allgemein, wenn man solche Paraden als Demonstrationen ansieht, einfach ein Alkoholverbot einrichten sollte, weil es geht irgendwie ums Demonstrieren in dem Moment und auch nicht unbedingt nur ums Party machen und man kann sich natürlich auch selber feiern, mhm, ohne Alkohol zu konsumieren. Ich glaube, dass Räume ohne Alkohol und Drogen nochmal dem Konzept, ein safer Space zu schaffen, näher kommen können. Das heißt nicht, dass alle Leute, die Alkohol, Drogen, mhm, konsumieren, prinzipiell unsichere Menschen sind, das würde ich jetzt nicht so gleichsetzen. Aber ich glaube, dass die Schwelle, für nüchterne Menschen übergriffig zu sein, im Schnitt niedriger nochmal ist, weil man vielleicht auch mehr ein Gefühl für andere Menschen hat. Und klar, es gibt zum Beispiel halt auch Drogen, die Menschen prinzipiell weniger auf die Grenzen von anderen Leuten achten lassen. Also auch ich habe das schon bei Partys erlebt. Oder auch bei CSDs, dass Menschen einfach so ausgelassen sind. Dann kommt noch ein bisschen Alkohol dazu und dann hat man halt, mhm, viel weniger Wahrnehmung für die Grenzen und das oder für die Grenzen der Person um einen rum. Und deswegen finde ich es eigentlich nicht schlecht,
ja,
konsumfreie CSDs zu machen, mhm, und halt wirklich zu sagen, okay, wir stecken bestimmte Räume, in denen einfach konsumiert werden darf. Mal ganz abgesehen davon, ich glaube, über was wir jetzt auch gerade noch nicht geredet haben, dass wir auch in der queeren Community natürlich auch Menschen haben, die zum Beispiel Ex-Konsumentinnen, mhm, sind, die eben gemerkt haben, bei ihnen war es ein Substanzmissbrauch und kein Gebrauch mehr oder sie wollen das aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Und für die Menschen machen wir den Raum natürlich auch viel unsicherer, wenn wir permanent um sie rum konsumieren und es so ein Teil davon, mhm, sein muss. Ja.
Ja, interessant. Bei unserem Heim-CSD, also hier in Freiburg, glaube ich, ist das ziemlich unrealistisch. Mhm. Da gehört Konsum eigentlich schon fest auch zur Parade dazu. Ja. Ich selber nutze das nur in Maßen, weil ich bei der Parade denke, die dauert bei uns 100 Stunden, gefühlt, da möchte ich fit sein. Mhm. Das heißt, mehr wie ein, zwei Becher Sekt gibt's da für mich als nicht. Mhm. Und ja.
Und wir hatten ja auch dieses Jahr zum Beispiel, als ich beim CSD war, ich bin im politischen Block ja mitgelaufen, mhm, und wir hatten ja zum Beispiel keinen, mhm, Konsum, wie haben wir das gesagt, mhm, ja, keinen Konsumblock quasi, dass wir halt gesagt haben, okay, wir trinken hier keinen Alkohol. Mhm. Tatsächlich glaube ich, dass trotzdem Menschen inklusive mir geraucht haben in diesem Block, mhm, was auch nochmal fraglich irgendwie ist, wo ich nämlich auch sagen würde, aus meiner Sicht als Person heute, die sich da ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat, finde ich es eigentlich auch gut, wenn man zum Beispiel sagt, gerade was Nikotinkonsum, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, dass man da zum Beispiel rausgeht, weil da gibt es auch einfach Leute, die braucht man nicht passiv voll rauchen und, mhm, dann kann ich mich einfach auch da aus diesem Raum entfernen und vielleicht, mhm, auch woanders rauchen.
Ja. Definitiv. Was würdest du jemand sagen, der sagt, Konsum gehört zur queeren Kultur dazu?
Ich würde sagen, ja, sehe ich irgendwie auch so aus dem Blickwinkel raus, dass, wie gesagt, Menschen meiner Meinung nach oder erwachsene Menschen, die sich dafür entscheiden können, konsumieren dürfen und sollen, wenn, mhm, sie das für sich so entscheiden, und das Recht haben, das sicher zu machen und auch körperliche Autonomie meiner Meinung nach auch Drogen, Alkohol, Nikotinkonsum mit einschließt. Deswegen gehört es für mich irgendwie zur queeren Kultur dazu, aber glaube auch allgemein zum menschlichen Leben. Ich sehe aber auch den Punkt, dass Leute sagen, ich würde mir wünschen, es wäre weniger.
Ich glaube, ich finde es cool, wenn wir Vorbilder haben in der queeren Community, gerade für queere junge Menschen, die eben, sag ich mal, sober sind, also nicht bewusst nicht konsumieren oder genau, eben, ja, wir haben, ich habe letztens auch wieder über die Serie Queer as Folk nachgedacht, Die ist so 2000 bis 2005 gelaufen und hat irgendwie so das Leben von White People, White Gay People in Pittsburgh beschrieben. Gedreht aber wo in?
Toronto, in der Straße, in der ich gelebt habe. Das heißt, die Billboards hängen immer noch. Wahrscheinlich die Alkoholwerbungs-Billboards, die man bei Queers
Folk sieht. Genau, und ich weiß noch, dass damals so viel die Charaktere in der Serie haben viel Poppers genommen, ne? Also das ist was, so ein Raumduft, also was ist es überhaupt? So eine Chemikalie, die man praktisch einatmet durch die Nase und dadurch praktisch relaxed wird. Es wird halt oft so als Vorbereitung zum Analverkehr oder zur Sexualität allgemein verwendet. Und ich weiß noch damals, also ich war da schon jung, als ich es gesehen habe, also ich fand es schon cool, weißt du, was ich meine? Und das finde ich so ein bisschen problematisch. Wenn es wirklich was ist, okay, das ist mit dem Queersein irgendwie verbunden und mit queerer Sexualität und das ist cool. Mhm. Und das, genau, das finde ich halt, ich wünsche, da gibt es mehr Diversität, mehr Leute, die bewusst drauf verzichten irgendwie als Vorbilder. Und ja, das hängt aber wieder damit zusammen, dass damals, als diese Serie da war und ich die gesehen habe, ich extrem wenig andere Darstellungen von queeren Leuten oder queeren coolen Leuten gesehen habe. So, es hängt alles zusammen und ich finde, da gehört auch dazu, dass sich Prince und Princess Charming vielleicht nicht durch einen Alkoholdrink sponsern lassen, ich weiß nicht.
Ich meine, sogar Drag Race hat den Absprung geschafft und ist mittlerweile nicht mehr von einer Alkoholfirma gesponsert, ja, sondern hat vielleicht auch ein bisschen passender und ein bisschen inklusiver sich mittlerweile eher von Make-up-Firmen sponsern lassen. Das macht
natürlich auch Sinn, also Drag Race hatte ja viel mehr so Konsum-Anknüpfungspunkte durch die Idee von Drag. Drag Race könnte, Princess Charming könnte sich vielleicht eine Dating-App oder so, ich weiß es nicht, von was die sich sponsern lassen könnten. Ich glaube, die Alkoholindustrie hat halt unglaubliches wirtschaftliches Kapital. Von dem her verstehe ich schon den wirtschaftlichen Zug, sich da irgendwie von Baileys sponsern zu lassen. Aber ich frage mich echt, inwiefern das Sinn macht.
Ja, und vor allem halt auch, ich mache mir da gerade auch ein bisschen Gedanken über die Ethik hinter dem Ganzen. Weil warum sponsor ich als Alkoholfirma Räume oder Repräsentationsräume, könnte man es vielleicht auch nennen, also sowohl physische Räume als auch irgendwie Repräsentationsräume in Medien und sowas. Warum sponsor ich die für eine Community, die marginalisiert ist, die viel höhere Suchtzahlen auch hat? Also wie unethisch ist das halt auch eigentlich den Leuten, die eh schon eine erhöhte Gefahr für Substanzmissbrauch zu haben, das permanent irgendwie ins Gesicht zu halten. Ist nicht unbedingt Harm Reduction.
Nee, Harm Reduction ist nicht, my friend. Es ist, ja, und ich finde es auch unfair, aber das zählt auch für andere Dating-Shows, Leute irgendwie in einem Haus einzusperren und sagen, ihr könnt nichts machen. Und hier sind 200 Flaschen Alkohol.
Ja, ja.
So.
Ja. Und ich meine, we all have been there. Ja. Ich kann mich nicht irgendwie komplett rausziehen, nie eins über den Durst getrunken zu haben. Nope. Ich glaube, es ist total sinnvoll, ja, einfach selber für sich auszuloten, wo sind meine Grenzen und wie bewusst überschreite ich diese Grenze auch. Weil auch das darf meiner Meinung nach jede Person, wenn sie nur sich selbst schadet. Aber ich glaube, allein an den Punkt zu kommen, Grenzen für sich selber zu kennen, ist vielleicht auch mal schwierig.
Oder auch die Frage, auf welche Art und Weise möchte ich mit anderen Leuten interagieren? Weil wenn man konsumiert hat, also gerade Alkohol oder illegalisierte Drogen, es ist ja schon so, dass man mit anderen Leuten anders interagiert. Und ich habe schon zum Beispiel das Gefühl, Gespräche, die halt nüchtern stattfinden, sind schon andere Gespräche, wie wenn konsumiert wurde. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, und natürlich kann man auch unterschiedliche Gespräche haben, nüchtern, nicht nüchtern, was auch immer. Aber ich glaube schon die Frage so, ich hatte dann schon zum Beispiel teilweise auch Bekanntschaften, so von Partys, so Bekanntschaften, keine Ahnung, wo ich dann schon gemerkt habe, so okay, eigentlich sehen wir uns nur, wenn Konsum da war. Also von Alkohol und so. Und das ist was, wo ich immer uncomfortable damit werde. Vielleicht ist es, weil ich älter werde, wo ich dann merke, okay, eigentlich, also klar, es ist nett, mal Smalltalk zu machen, aber eigentlich richtig wichtig ist es mir dann nicht.
Mhm, voll. Aber klar, die Frage ist halt auch, muss ich jedem Menschen irgendwie nüchtern und tief begegnen?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber es ist natürlich auch mal Leuten schön zu begegnen, vielleicht sogar, wenn Musik und Club da ist, wo man hat eben nicht konsumiert. Vielleicht, ich weiß es nicht. Da kann, glaube ich, niemand so für alle sprechen, überhaupt nicht. Ich würde trotzdem sagen, ich denke, viele von uns Queers, wenn wir jetzt die Non-Queers total ausschließen. Wir haben alle irgendwie Verletzungen in uns, irgendwie auf die eine, auf die andere Art und Weise. Und Konsum wird die Verletzung nicht heilen, alleine. Ja, yes, ja, yes. Ist vielleicht auch wieder gerade so eine schwierige Aussage, ne?
Ja.
Substanzmissbrauch wird diesen Konsum, mhm. wird diese Verletzung nicht heilen.
Ja.
Das ist so dieses Ding.
Ich glaube, es ist wichtig, ich wollte Lena gerade nicht unterbrechen. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, anzuerkennen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen konsumieren. Manchmal geht es wirklich einfach nur um Spaß und lockerer werden. Manchmal geht es darum, vielleicht auch sich zu betäuben. Manchmal geht es darum, vielleicht auch Grenzen für sich selber ein bisschen niedriger zu setzen, mhm. als man es in dem Moment könnte. Manchmal geht es auch einfach nur darum, sich zu schaden.
Mhm.
Und manchmal geht es darum,
zu vergessen.
Manchmal geht es aber auch darum, einfach eine wilde Party zu haben. Und ja. für manche Leute gehört da Konsum in jedweder Art irgendwie dazu. Und ich glaube, was sehr kritisierenswürdig ist, sind die Strukturen drumherum, mhm. die uns vorgaukeln, es gibt keine andere Möglichkeit. Aber wenn ich als Individuum mich dazu entschließe, irgendwas zu konsumieren, ist das mein gutes Recht. Ja. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich damit auseinandersetzt und vor allem halt auch, wenn es wiederum auch die Strukturen gibt, die einem die Wahl lassen.
Ja.
Und auch die Strukturen gibt, wenn ich merke, okay, ich wollte das kontrolliert machen, aber ich bin doch in eine unkontrollierte Situation ja. reingekommen, die einen dann auffangen. Und das ist, glaube ich, so die Problematik im Gesamten.
Definitiv, definitiv. Ja, und natürlich, dass, wenn man in ein Programm reinkommt, das einem helfen kann, irgendwie den Substanzmissbrauch wieder unter Kontrolle zu bekommen, dass man da als queere Person auch aufgefangen wird. Ja. Also dieses Ding, also es gibt, denke ich, in so Städten wie Berlin oder Köln oder so sicher so Anlaufstellen oder es gibt, weiß ich, Anlaufstellen für queeren Konsum oder durch Konsum, der für die Sexualität bestimmt ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man nicht in diesen Riesenstädten wohnt, dann steht man erstmal da und denkst, okay, kann ich da überhaupt so mit diesem Problem irgendwie ankommen bei so einer normalen, Anführungszeichen, Drogenberatungsstelle?
Mhm. Ich glaube, es ist auch, also allgemein, wenn wir jetzt so über Substanzmissbrauchs auffangen, sagen wir in Drogenberatungsstellen, vielleicht auch psychiatrische Kliniken, wenn Menschen wirklich einen klinischen Entzug von irgendwas brauchen würden, da ist wie leider überall im Gesundheitssystem die Queersensibilität nicht ganz so gut mhm. aufgestellt. Ich glaube, ein guter Anlaufpunkt, falls Menschen jetzt zuhören und irgendwie Unterstützung, Hilfe suchen, ist auch hier bei den AIDS-Hilfen in den verschiedenen mhm. Städten. Die kennen sich auf jeden Fall aus. Oder halt wirklich bei Alkoholpräventions- oder Beratungsstellen. In Freiburg gibt es zum Beispiel Prärie. Kann man natürlich mal anrufen oder eine E-Mail schreiben mhm. und nachhorchen, wie queersensibel seid ihr. Ich weiß von der hier in Freiburg, dass die sich auf jeden Fall mit diesem Thema schon beschäftigt haben. Was irgendwie Konsum in der queeren Community mhm. angeht. Da glaube ich in Bezug auf Alkoholkonsum hauptsächlich. Und man kann dann natürlich auch vielleicht mal per E-Mail einfach nachhören, ist da was aufgestellt oder gehe ich lieber zu einer anderen Stelle, wo Leute sich auskennen mhm. und sich sicherer sind. Da habe ich natürlich die Wahl eventuell mhm. auch wenn sie sehr klein ist.
Mhm. Ja. Da, also definitiv, also vielleicht kommen wir ja nochmal darauf zurück. Ich wünsche mir, es gibt irgendwie neuere Statistiken oder irgendwie Statistiken, die irgendwie sinnvoller sind, wie die, die ich gefunden habe. Viele davon sind einfach auch so ein bisschen, ja, mochte ich das Studiendesign nicht so, aber da spricht natürlich mhm. wieder die Sozialwissenschaftlerin aus mir. Genau. Andererseits, ich finde, Community-Probleme sind für die Community irgendwie zu lösen. Das bestimmen wir, was ein Problem ist und was nicht.
Mhm. Guter Punkt.
Guter Punkt. Ja, nee, ich denke mir so, wehe, irgendeine Cis-Hete spricht über, schadet.
Ja.
Definitiv. Voll. Können wir selber.
Und es gibt grandiose Menschen auch in der queeren Community, die über Konsum mhm. jedweder Art irgendwie aufklären. Ich liebe zum Beispiel die Stories oder Inhalte von Pansy Presents. Das ist eine Drag Queen aus Berlin. Die können wir auch mal, oder mhm. deren Profil können wir einmal noch auf Instagram teilen, die sehr viel auch aus einem Harm Reduction Ansatz über Drogenkonsum aufklärt und auch zum Beispiel in Berlin Veranstaltungen macht, die heißt Let's Talk About Sex and Drugs, mhm. wo halt Menschen wirklich mal offen ihre Fragen stellen können und die das halt auch selber aus der Perspektive von einer queeren Person, aber auch mhm. aus einer Sex-Educator-Base aufklärt und einfach diese sicheren Räume schafft, um darüber zu reden. Weil, wie du schon gesagt hast, viele von den Studien, die es gibt, sind Shit. Mhm. Viele von den Studien, die über queere Personen gemacht werden, sind einfach schlecht gefundet. Es gibt viel zu wenige. Und wenn dann noch das Thema irgendwie illegale Drogen mit dazu kommt, dann wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Genau. Und ich meine, es gibt diese aufklärenden Personen. Und ich glaube, wir brauchen halt einfach eine offene Thematisierung, wie wir damit umgehen wollen in der queeren Community. Wie immer, Community Care. Lasst uns aufeinander aufpassen, lasst uns regelmäßig irgendwie, wenn wir FreundInnen haben, die konsumieren, abmachen, was diese Leute brauchen, um sich sicher zu fühlen. Vielleicht ist man halt auch einfach mal einen Abend die Safe Person, die mal nicht konsumiert und guckt, dass alle anderen mal ein gutes Erlebnis haben. Und dann wechselt man sich irgendwann halt mal wieder ab. Auch bei Alkohol kann man das so machen.
Ja. Auch Fun, mal konsumfrei irgendwo zu sein, hat mich auf jeden Fall... Also habe ich ein paar Mal gemacht, auch nacheinander, und muss sagen, hatte trotzdem eine gute Zeit, gerade am Morgen danach.
Dann vor allem, das ist nämlich sehr, ja. sehr wichtig. Okay.
Ja, cool.
Spannende Folge.
Spannende Folge. Wir sind auch gespannt, was ihr dazu denkt, gerade weil das so ein Thema ist, wo man vielleicht andere Erfahrungen oder andere Standpunkte dazu auch haben kann. Und genau.
Ich glaube, nichts von dem, was wir jetzt irgendwie natürlich gesagt haben, ist ein Stein gemeißelt. Das ist auch wieder ein hoch individuelles, persönliches Thema. Wie gesagt, wir judgen niemanden, der irgendwelche Dinge konsumiert. Aber es ist natürlich halt ein total vielschichtiges Thema irgendwie auch.
Wie alles. It's a queer thing. It's a queer thing, Tatjana. Dann sehen wir uns wieder, also wir sehen uns häufiger, aber ihr und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, also @bitchcharming_podcast, dann erfahrt ihr auch schon früher wie in 2 Wochen das Thema von der neuen Folge. Also guckt da mal rein. Und dann wünschen wir euch ein schönes Restwochenende.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.